Ja, schönen guten Tag. Dies ist die Folge 11 der Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat der Zeitschrift PING. Und nachdem wir gestern Frederik Richter zu Gast hatten von der Stiftung Datenschutz und wir sehr viel über die Corona-App gesprochen haben und über einiges andere mehr, freue ich mich heute mal wieder auf eine Stimme aus der Politik. Ich begrüße am anderen Ende der Leitung Konstantin von Notz. Hallo, Herr Notz.
Moin, Herr Harting.
Für alle, die Herrn von Notz nicht kennen, eine kurze Vorstellung. Konstantin von Notz kommt aus Mölln in Schleswig-Holstein, ist seit 2009 Bundestagsabgeordneter und besonders engagiert in der Innen- und Rechtspolitik und dann seit, kurze Hilfe mal notwendig, 2013 stellvertretender Fraktionsvorsitzender.
Genau.
Super, habe ich das richtig im Kopf, das hatte ich mir nicht notiert seit wann. Mitglied des Innenausschusses und auch sehr interessiert seit dem NSA-Untersuchungsausschuss sehr interessiert an den Nachrichtendiensten und ordentliches Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des parlamentarischen Kontrollgremiums, das über die Arbeit der Nachrichtendienste für die Parlamentarier wacht. Habe ich das alles richtig gesagt?
So ist das.
Okay, klasse. Sie kommen ja jetzt gerade frisch aus dem Bundestag, der heute mal wieder getagt hat und über den berichtet wird. Denn ansonsten heißt es ja im Augenblick, es sei Stunde der Exekutive. Was geht in Ihnen so in Ihrem Kopf so herum, wenn Sie hören, das sei jetzt die Stunde der Exekutive?
Ja, Gott, das ist halt auch immer so eine stereotype Phrase. Da ist natürlich was Wahres dran in einer Krise und das ist zweifellos eine ist die Exekutive in einer ganz besonderen Art und Weise gefragt. Aber genauso wahr ist die Logik, dass wenn die Exekutive in einer besonderen Art und Weise gefragt ist, sind es auch diejenigen, die sie kontrollieren müssen. Und das ist schon das Parlament. Und deswegen ist es gut, wenn wir hier wieder in einen normalen Arbeitsmodus kommen und wenn wir unsere Aufgaben eben auch wahrnehmen.
Heute gab es eine Sitzung, in der Kanzlerin eine Regierungserklärung abgegeben hat, die wohl eher so mahnenden Charakter hatte, wenn ich das richtig jetzt den Berichten entnehme. Was war so Ihr Eindruck heute von der Debatte?
Ja, war eine interessante Debatte, denn die verändert sich natürlich. Die Pandemie beeinflusst, und das ist ja wirklich anders als andere Krisen in den letzten Jahren, die ich jetzt in den 10 Jahren im Parlament mitbekommen habe, anders als die Finanzkrise oder die Flüchtlingskrise. Diese Pandemie beeinflusst das Leben von allen ganz konkret, auch von allen, die im Parlament sitzen, aber eben auch von allen Menschen. In irgendeiner Art und Weise ist jeder und jede betroffen. Und da verändert sich eben die Diskussion so peu à peu. Und ich habe heute die Regierungserklärung von Frau Merkel auch mit großem Interesse verfolgt. Und aus meiner Sicht hat sie wieder eigentlich einen klugen Ton angeschlagen und trifft eigentlich die Lage aus meiner Wahrnehmung gut. Sie argumentiert eben sehr wissenschaftsbezogen, sich sehr auf Fachleute stützend. Und das ist sehr gut bei der Bekämpfung einer Pandemie. Drollig ist natürlich, dass sie all das bei der Bekämpfung der Klimakrise, die durchaus eine ähnliche Herausforderung ist wie diese Pandemie, dass sie das da seit vielen Jahren nicht macht, sondern sich da eben gegen die Fachleute stellt und im Grunde so eine Lockerheitsdiskussion führt, wie Christian Lindner sie jetzt hier vor dem Hintergrund der Pandemie führt. Insofern, das ist kurios, aber ihr Agieren in dieser Corona-Krise bisher finde ich gut.
Mit den Wissenschaftlern meinen Sie die Virologen und Epidemiologen, also die Mediziner?
Ja, genau. Und alle, die mit diesen Dingen vertraut sind, auch Leute aus dem Katastrophenschutz und die sozusagen mit der Frage, wie verteilen wir Schutzgüter und Ähnliches vertraut sind. Ich habe in den ersten 4 Jahren meiner Zeit im Deutschen Bundestag im Innenausschuss auch den Katastrophenschutz mit betreut und daher kenne ich die Verantwortlichen und auch da findet eine Rückkopplung statt zum THW und so. Und das ist alles richtig und man muss ja einfach sagen, dass jetzt im Vergleich mit anderen Ländern, die vielleicht erstmal auf so ein bisschen mehr Lockerheit gesetzt haben und nach dem Motto sterben auch viele an der Grippe, jetzt mal schön ruhig und Herdenimmunität und so, dass Deutschland doch ein bisschen zügiger reagiert hat und dass uns das erstmal in eine ganz okaye Position gebracht hat. Und man muss dem Bundestag anrechnen, dass er das eben in großer Geschlossenheit getan hat. Damit ist man nicht fein raus. Und es sind ja trotzdem Tausende von Menschen in Deutschland auch an Corona gestorben. Aber man hat im Augenblick das Virus bis zu einem gewissen Grad unter Kontrolle. Und das hat meiner Ansicht nach viel damit zu tun, dass die Bundesregierung, aber auch entscheidende Teile der Opposition eben auf die Fachleute gehört haben und sich da nicht anderen Erwägungen hingegeben haben.
Jetzt sind wir ja durchaus auch in einer Situation der Abwägung der Ständigen. Wir haben ja hier jetzt schon eine ganz einmalige und einschneidende Situation, was die Beschränkungen der Grundrechte angeht. Und sind da nicht die medizinischen Fachleute eigentlich nur ein Ausschnitt aus dem Sachverstand, der jetzt notwendig gefragt werden muss?
Na, absolut. Das ist immer richtig. Und das ist ja der Unterschied einer Bekämpfung einer Pandemie jetzt, sag ich mal, in Deutschland und Europa im Gegensatz zu vielleicht einem Land wie China, das in einer anderen Art und Weise Diskussionen unterdrückt, mit Zahlen umgeht, als das jetzt bei uns der Fall ist. Und bei uns werden dann eben nicht nur medizinische Aspekte einbezogen, sondern nehmen wir die Staatsrechtler, auch die müssen ihre Kritik und ihre Gedanken formulieren und am Ende. Und so ist es in der parlamentarischen Demokratie, müssen eben die politisch Verantwortlichen, die gewählt werden und die ein Mandat haben, eine Entscheidung treffen, für die sie sich dann zu verantworten haben. Ja, und das ist das der Unterschied, wenn man eben ein Mandat hat, muss man, und das ging mir hier ganz früh so, eben schon in der Finanzkrise, nicht, haben ja viele gesagt, Mensch, diese Rettungspakete und so, also ob das so gut ist und so. Und wenn man dann sagt, ja, aber was sind die Alternative? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. So, das ist halt eine Option, die du, wenn du ein Mandat hast, nicht hast, sondern du musst dich eben verhalten in der Situation und in der Lage, wie wir jetzt sind. Und da muss man sich verhalten und da muss man die verschiedenen Expertisen, die man einholt, eben abwägen. Und natürlich haben wir jetzt drastische Maßnahmen beschlossen, also drastische Einschränkungen, aber auch drastische Hilfsmaßnahmen. Wir haben als Grüne in den Verhandlungen, deswegen haben wir am Ende auch mitgemacht, eine zeitliche Begrenzung dieser Maßnahmen mitverhandelt. Wir haben festgelegt, dass das Parlament ganz entscheidend beteiligt ist, auch an einer Beendigung dieser ganzen Dinge. Aber klar, vor dem Hintergrund des Szenarios, dass hier Hunderttausende von Menschen sterben können, haben wir uns entschlossen, drastische Maßnahmen zu ergreifen, um diese Pandemie einzuschränken. Und das ist natürlich ein Szenario, das außer ein paar Fachleuten vorher niemand auf dem Zettel hat und das sehr schnell sozusagen Raum gegriffen hat in unserer Gesellschaft und in unserer Wahrnehmung innerhalb von wenigen Wochen. Eben war man noch in Ischgl auf der Hütte und auf einmal hat man diese Lage und kann nicht mehr die Theaterkarten wahrnehmen, die man Monate vorher gekauft hatte. Das ist für uns alle irritierend und einschränkend, aber es ist, wenn man den Fachleuten vertraut und wenn man diese Pandemieszenarien ernst nimmt, ist es meiner Ansicht nach eine bisher verhältnismäßige Antwort auf diese Herausforderung.
Jetzt gehören ja zu den Fachleuten, wie Sie auch gesagt haben, auch die Staatsrechtler, die Öffentlichrechtler. Professor Schwarz, der in Würzburg unterrichtet, Öffentlichrechtler, schreibt heute einen Beitrag in der FAZ, wo er mal so aus dem Gesichtspunkt des Polizeirechts hier auf die Maßnahmen schaut und bemerkt und beschreibt dort als das Kernproblem, dass die Eingriffsintensität umgekehrt proportional zum Wissen um die Wirksamkeit des Eingriffs zur Gefahrenbekämpfung ist. Das ist da vielleicht was dran, dass wir ja doch sehr genau wissen, wie schwerwiegend die Eingriffe sind, aber ja eigentlich nur ein sehr limitiertes Wissen darüber haben, was sie eigentlich bewirkt haben, weil wir ja überhaupt nicht wissen können, wie die Situation wäre, wenn die Maßnahmen nicht oder nicht in dieser einschneidenden Form getroffen worden wären.
Absolut. Und leider hatte ich noch keine Gelegenheit, diesen interessant klingenden Aufsatz zu lesen. Und das will ich gerne nachholen. Und natürlich hat der Professor recht mit dieser grundsätzlichen Überlegung. Wahr ist aber auch, sie können eben nicht 80 Millionen Menschen zur Experimentiermasse für den umgekehrten Nachweis machen. Und wenn ich mir angucke, wie die Lage in Norditalien, in Spanien, in New York und an anderen Orten aussah und auch teilweise noch aussieht, wo man nicht so drastische Maßnahmen ergriffen hat, kann ich nur sagen, es überzeugt mich nicht. Und es überzeugt mich nicht. Und natürlich haben wir jetzt diese Zahlen erstmal eingedämmt bekommen in Deutschland, aber auch in Italien hat sich die Lage strikt verbessert. Aber man muss einfach sehen, vor welchem Hintergrund. Vor dem Hintergrund, dass man strikteste in Italien und Spanien noch sehr viel striktere Einschränkungen politisch veranlasst hat, als wir sie in Deutschland haben. Und deswegen ist das eine richtige Überlegung. Und ich werde immer dafür streiten, dass auch Leute, die grundsätzliche Bedenken haben und sagen, das, was ihr macht, das ist alles falsch, dass sie selbstverständlich vor Gericht diese Dinge überprüfen lassen können und das auch müssen. Und das gehört zu unserer Demokratie voll dazu, dass am Ende auch die Justiz das gegen das Licht hält und eventuell auch das Bundesverfassungsgericht und andere. Aber wahr ist eben auch, dass bei der Ausbreitung einer solchen Pandemie wir nicht viel Zeit haben, wenn sie vor die Lage kommen wollen. Wenn sie nicht diesem Virus das sozusagen von seinen Eigenschaften sehr herausfordernd ist, wenn sie da nicht ins Hintertreffen kommen wollen. Und wenn ich mir angucke, wie die Einschränkungen in einer Stadt wie New York sind, wo man sehr spät reagiert hat, dann kann ich nur sagen, am Ende sind die Enten fett. Also es kann auch das Umgekehrte entstehen. Und das war mit ein Grund, warum wir gesagt haben, wir sind jetzt auch bereit, bestimmte Dinge mitzumachen. Weil wenn man erstmal ins Hintertreffen kommt, wenn man die Lage nicht mehr unter Kontrolle hat in einer Pandemie und wenn Zehntausende von Leuten sterben und die Krankenhäuser überfüllt sind und die Ärzte Triage vornehmen und Teile der öffentlichen Verwaltung wegen Krankheitsständen, Angst vor Ansteckung für sich selbst oder Verwandten, die vorbelastet sind und so weiter, dazu führen, dass der Müll nicht mehr abgeholt wird und so weiter, dann kommen sie natürlich in eine Situation, wo der Staat sehr viel drastischer noch reagiert auf eine solche Herausforderung, wo die Grundrechtseingriffe sehr viel tiefer sind. Und deswegen hat es mich überzeugt, hier am Anfang entschlossen, trotzdem grundrechtsgebunden zu agieren und es eben nicht abzuwarten und auszutesten, wie das Virus sich denn in Echtzeit verhält. Und ich kann nur sagen, Boris Johnson, der ja nun die Herdenimmunität, ich sag mal, offensiv vertreten hat, ist davon ja nun auch abgerückt in Großbritannien. Und man hat da auch wirklich die Hebel umgelegt, weil man diesen Pfad nicht durchgehalten hat. Und insofern würde ich denken, dass man hier schon überwiegend richtig in Deutschland reagiert hat.
Jedenfalls dem Modell nach sind wir ja dennoch hier in der eigentlich in einer ganz klassischen Situation der Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit, wie wir sie auch von anderen Themen her kennen. Und da hat jetzt beispielsweise in den Podcasts, die ich gemacht habe, mit so durchaus unterschiedlichen Stimmen wie Peter Schaar und Brigitte Zypris und Leuthäuser Schnarrenberger eigentlich alle übereinstimmend schon auch Parallelen gesehen zum 11. September. Aber jetzt, wenn man sich heute an den 11. September zurückerinnert, dann ist es ja auch so, dass man damals eine andere Sicht, in der aktuellen Lage eine andere Sicht hatte von dieser Balance, als man sie dann im Nachhinein gehabt hatte. Wie groß, ist das etwas, was Sie beschäftigt, ob man vielleicht auch später mal das anders sieht, als man es jetzt sieht?
Absolut beschäftigt mich das und da stimme ich vollkommen zu. Natürlich verändert sich auch der Blick auf eine bestimmte, also in der Nachschau guckt man auch nochmal auf bestimmte Dinge anders. Ich habe damals in Heidelberg studiert und habe noch ein ganz anderes Leben geführt und hatte kein Mandat und keine parlamentarische Verantwortung und habe also damals auch sehr viele Sachen sehr kritisch gesehen und habe mich im Nachhinein dann auch in vielen Sachen bestätigt gesehen. Nur wenn Sie das Beispiel nehmen, Herr Harting, das ist ja ein interessantes, ja, der 11. September, 3000 Tote, mega krasse Geschichte, schwerster Terroranschlag, so hat man sich überhaupt nicht vorstellen können. Dann muss man einfach ernst nehmen, was hier an Szenarien auf dem Tisch liegt. Und da sage ich Ihnen, diese Bundestagsdrucksache von 2011 oder 12, ich kann mich noch dran erinnern, wir haben das damals diskutiert hier, das war so ein Szenario, so eine Pandemie, irgendwie so SARS-Modi und was kann da passieren, wenn so ein Ding auftaucht, sehr unwahrscheinlich, aber, ne? Und also Sie können sich die Zahlen angucken. Da stehen nicht 3000 Leute drin, sondern da stehen ein paar Millionen Tote drin. Ich glaube, man muss sich in der Debatte entscheiden, ob man der herrschenden Meinung der Fachleute folgen will oder nicht. Wenn man zu dem Ergebnis kommt, das will ich nicht, ich glaube das nicht so richtig, bei so einem Virus, was weiß man da schon genaues und letztlich muss man das so über Jahre beobachten und dann so, dann kann man natürlich zu anderen Ergebnissen kommen. Aber wenn man das ernst nimmt, was die Fachleute, und zwar jetzt nicht nur Drosten, sondern die Fachleute, die in diesem Bereich Renommee haben, international, was die sagen, wie man mit so einer Pandemie umzugehen hat, wenn man das ernst nimmt, dann geht es darum, ob man dieses Virus eingedämmt bekommt oder ob Millionen Menschen sterben. Das ist die Frage. Und vor dem Hintergrund und dem Szenario, was für einen Handlungsdruck politisch entsteht, wenn ihnen die Situation entgleitet und wenn die Leute das Gefühl haben, dass es einen Ausfall staatlicher Struktur gibt, wie bereitwillig man dann ist, noch sehr viel tiefere Grundrechtseingriffe zu machen, glaube ich, sind hier die Dinge, die wir machen, die alle folgerichtlich überprüfbar sind, gerechtfertigt. Ja, und trotzdem sage ich Ihnen, wir haben am Anfang in so einer Krisensituation, ja, jetzt auch als, sag ich mal, aus so einer grünen Perspektive, ja, wenn es spitz auf Knopf steht und wenn, ja, das, viele der Maßnahmen kommen ja nun nicht aus dem grünen Parteiprogramm, die wir da beschlossen haben. Also so viel steht mal fest. Und trotzdem haben wir gesagt, wir tragen das mit, weil wir finden, wenn es so spitz auf Knopf steht, dann muss man auch mal 5 Grad sein lassen und sozusagen gemeinsam versuchen, das in die richtige Richtung zu bringen und auszubalancieren und dass man das Parlament da gestärkt hat, dass man die Sachen zeitlich begrenzt hat und so. Das waren alles Verhandlungserfolge, die Schwarz-Rot so eben nicht in ihren Vorlagen vorgesehen haben. So. Aber ich sage auch, das wird uns jetzt länger begleiten und ob wir da nicht auseinanderlaufen in bestimmten Fragen, die wir dann wirklich anders sehen, das ist nicht gesagt. Und ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Tracing-App, ja die Stop-Covid-19-App, dass das ein wichtiger Baustein sein könnte zur Bekämpfung der Pandemie, aber nur, wenn sie eben höchsten Datenschutzstandards und Freiwilligkeitskriterien entspricht. Und wenn ich mir dann anschaue, was für ein Kommunikationsdesaster das Bundeskanzleramt und das Bundesgesundheitsministerium die letzten Wochen da hinlegen und wie diffus die Informationslage bezüglich dieser App ist, kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir bei dem, was uns da nachher aufgetischt wird, das sehr, sehr kritisch sehen werden. In Klammern, was ich schlecht fände, weil ich tatsächlich glaube, dass eine gute App uns helfen könnte. Auch kein Heilsversprechen, aber es könnte helfen in dieser Situation. Ich will damit sagen, wir werden natürlich auch situativ in den nächsten Monaten immer wieder von Fall zu Fall prüfen, ist das gut, was die Bundesregierung macht? Ist das richtig? Überziehen sie es? Werden hier gefährliche Türen geöffnet, die man nachher nicht mehr zubekommt? Und wenn man nach Polen guckt und in andere Länder, wo jetzt eine andere politische Grundsituation ist, dann sieht man ja, dass es auch sehr problematische Entwicklungen gibt und dass man da schon auf dem Obacht haben muss, dass da Dinge sich nicht grundsätzlich verändern. Und als Grüne verstehen wir unsere Aufgabe im Parlament so, dass wir da sehr genau hingucken.
Mir wird aus Osteuropa berichtet, dass man dort sehr stark auf Deutschland schaut und die Einschränkungen, da gibt es ja Länder, die eigentlich relativ kleine Zahlen nur haben, die Einschränkungen sehr stark mit dem deutschen Vorbild begründet. Wenn man jetzt allerdings sieht, dass das ja doch sehr fragile Demokratien sind. Und wenn man dann etwa aus Rumänien hört, dass es dort eine strikte Ausgangssperre gibt und dass dort zweimal am Tag die Nationalhymne dann gespielt wird und solche Dinge, die Menschen dann dort an vergangene Zeiten erinnern, muss man das nicht auch auf dem Schirm haben, wie das deutsche Vorbild vielleicht dann auch in fragwürdiger Weise wirkt oder...
Zwingend muss man das auf dem Schirm haben. Nur da kann ich nur sagen, wir spielen nicht zweimal die Nationalhymne am Tag und wir haben keine absoluten Ausgehverbote, Beschränkungen des Verlassens der Wohnung. Das gibt es ja nun in Deutschland gerade nicht. Und wenn Sie in die USA schauen, da gibt es einmal Trump, ne, der da jetzt ja inzwischen mit so offen mit Waffen über die Straße marschierenden Selbstversorgern und Reichsbürgern irgendwie sich solidarisiert gegen die Beschränkungsmaßnahmen, die einzelne Staaten veranlassen. Auf der anderen Seite gibt es in den USA, wo es ja auch wirklich viele sehr vernünftige Leute politisch gibt, auch eine klare Orientierung, was eigentlich in Europa und in Deutschland gemacht wird. Und ob das nicht, wenn man jetzt die eigenen Zahlen anguckt, eine ganz gute Vorlage ist. Ja, und zwar unter zwei Gesichtspunkten. Einmal, wie reagiert jemand, der Verantwortung trägt in der Exekutiven? Also redet man vom Krieg oder... Ja, wie stellt man sich da von der Sprache schon auf, aber auch wie macht man es parlamentarisch und versucht man da, wenn man in der Opposition ist, eben automatisch auch in die Opposition zu gehen in so einer Krise, um da einen politischen Vorteil zu suchen, oder erträgt man es auch mal ein paar Wochen und Monate, dass, wenn in so einer Krise die Exekutive agiert, die Dinge bei ihr auch erstmal einzahlen. Und nicht, und das, und da finde ich ehrlich gesagt, dass wir es nicht so schlecht gemacht haben. Mir fallen ehrlich gesagt jetzt wenig Länder ein, wo ich sagen würde, boah, bei denen läuft es aber krass besser. Ne? Da wird jetzt die letzten Tage immer mal Schweden genannt, aber irgendwie dann auch nicht mehr so richtig, weil in Schweden grassiert das Virus halt auch. Und auch die anderen Länder, die eben lange so eine andere Policy gefahren sind, schwenken da jetzt um, weil am Ende eben an diesen wissenschaftlichen Logiken der Pandemiebekämpfung kommt dann kaum jemand vorbei.
Als Anwalt weiß man ja, wie das so ist mit so einem gewissen Rollenverständnis, was man hat. Jetzt könnte man ja sagen, die Grünen sind ja eigentlich eine Bürgerrechtspartei. Sie sind jedenfalls nach den Umfragen die größte Oppositionspartei. Wäre es nicht eigentlich jetzt naheliegend, dass die Grünen dann auch hier besonders stark sich jetzt auch für die Bürgerrechte engagieren, besonders stark darauf achten, dass man jetzt hier nicht den Medizinern, die ja auch immer nur dass die Sicherheit auf der Waagschale haben und nicht die Freiheit, weil für die sind sie nicht verantwortlich, sagen sie immer. Also sind da die Grünen nicht eigentlich besonders gefragt? Habe ich mich heute zum Beispiel auch wieder gefragt, als ich sehe, dass der grüne baden-württembergische Ministerpräsident dann sich mit dem bayerischen trifft und man sich wechselseitig versichert, also dass man doch jetzt hier die besonders strenge Linie gemeinsam vertreten wolle.
Herr Hatting, erstmal, ich würde wirklich sagen, wir haben laut und deutlich für die Bürgerrechte und die Freiheitsrechte gestritten. Und ich habe ja versucht zu erklären, warum diese Pandemie einen maximalen Druck auf einen freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat entwickelt. Und dass, wenn sie das Ding containen, dass sie damit nicht nur das Virus containen, sondern auch eine Situation, in der sehr viel tiefgreifendere Einschnitte passieren könnten. Deswegen folge ich schon nicht dem Grundgedanken, dass das ein Widerspruch ist, die Dinge mitzumachen, sondern man muss sich eben, man muss klar kriegen, ob man das eben glaubt, diese Zahlen glaubt. Ja? Und wenn man, und aus einer grünen Perspektive ist das übrigens wirklich, also ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt, bei der Klimakrise ist es genauso aus unserer Sicht, nicht? Da sagen auch alle, boah, ey, krass, wenn wir das alles machen, dann können wir ja gar nicht mehr so das alles machen, was wir machen, ist ja ungeheuerlich und na, das wird schon nicht so schlimm kommen, ja? Und deswegen brauchen wir gar nichts zu verändern. Wir können einfach weiter Kohle verfeuern und so, wir brauchen gar nichts zu ändern. Da sagt man nicht, ich will mein Leben zurück, wie man das jetzt gerne, sondern man sagt man, ich will mein Leben behalten. Und das ist natürlich in Ignoranz der absolut herrschenden Meinung in der Wissenschaft, was da auf uns zurollt und wie krass das unseren Wohlstand und unsere Art zu leben bedrohen wird, was da passiert. Und genau dieselbe Situation ist jetzt sozusagen im Schnelldurchlauf bei einer solchen Pandemie. Und ja, und die andere Wahrheit, der andere Punkt, und den sprechen Sie ja auch an, natürlich sind wir in der Opposition und wir sind in den Umfragen die stärksten, knapp im Augenblick, ne? Und auf Umfragen sollte man nicht zu viel geben, aber im Deutschen Bundestag sind wir die kleinste Fraktion, weil wir bei der letzten Bundestagswahl die geringste Anzahl von Mandaten errungen haben. Und deswegen ist das die eine Logik. Und die andere ist, dass wir in vielen Bundesländern auch regieren und da natürlich auch eine Verantwortung tragen. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich alles richtig finde, was in den Ländern passiert. Ganz im Gegenteil, ich bin da auch eher skeptisch bei diesen ganzen Lockerungsübungen, die da jetzt einzelne Länder machen. Glaube ich, dass das teilweise dieser Überbietungswettbewerb, der da abläuft, schwierig ist. Und sozusagen, wenn der Shutdown wieder angezogen wird, dass die Leute sehr viel frustrierter sind, als sie es jetzt schon sind. Deswegen glaube ich, dass es sehr kurzsichtig ist, was man da teilweise macht. Aber in der politischen Logik ist das so. Den Ländern kommt eine ganz entscheidende Rolle zu bei der Bekämpfung der Pandemie. Und wir regieren in der Mehrzahl der Bundesländer eben mit und tragen da Verantwortung. Und wenn die Exekutive da handelt, machen die Grünen da eben in vielen Sachen, tragen sie Mitverantwortung. Und deswegen ist es eben nicht so schablonenhaft. Ja? Und die Wahrheit ist eben auch, die Union agiert in einem Spannungsfeld zwischen Merkel, Laschet und Söder. Wenn sie es hart gegeneinander legen, würden sie sagen, alles krass hoch widersprüchlich. Aber irgendwie auch eine große Abdeckung von Bandbreiten, die da stattfindet bei den Maßnahmen, die da im Einzelnen propagiert werden. Und am Ende entscheiden die Wählerinnen und Wähler, ob sie das angemessen fanden, ob sie es richtig fanden. Und übrigens dürfen die Leute, und das ist ja auch ein Teil der Wahrheit, auch, natürlich kann man sagen, damals fand ich es richtig, was entschieden worden ist. Heute in der Rückschau sehe ich es anders. Und die nächsten Wahlen kommen und wir alle, die Leute in der Regierung und die Leute in der Opposition, werden sich bei Wahlen auch für die Dinge, die wir jetzt in dieser Pandemie gemacht haben, verantworten. Ja, vor den Wählerinnen und Wählern. Und die werden entscheiden, ist diese Krise gut gemanagt worden oder nicht. Und insofern muss man sagen, muss man ein bisschen Vertrauen auch in die Demokratie und die Mechanismen haben. Ich glaube, dass das gut funktionieren wird.
Dann können wir ja dieses spannende Gespräch hier mit einem optimistischen letzten Satz von Ihnen beenden. Leider ist unsere Zeit schon abgelaufen. Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank auch dafür, dass Sie uns alle, die Ihnen zugehört haben, auch an Ihrer Nachdenklichkeit haben teilnehmen lassen. Also damit dann erst einmal vielen Dank und gute Heimreise wieder nach Mölln.
Dank Ihnen, Herr Harting. Danke für das nette und interessante Gespräch. Bleiben Sie gesund und auf bald.
Gleichfalls. Bis bald. Danke.
Ciao, ciao.